Willkommen zurück. So wie Sie sich schon von den vorigen Tagen gewöhnt sind, werde ich jetzt im zweiten Teil beispielhaft einzelne Abschnitte vertiefen, um nochmals etwas näher heranzugehen, heranzuzoomen. Einerseits zu zeigen, wie aktuell diese Texte sind, sie auszulegen mit einigen Schwerpunkten, aber gleichzeitig Material mitzugeben fürs eigene Studium des Hebräerbriefes. Einer der Abschnitte, einer der sogenannten Sinneinheiten, eine Sinneinheit ist ein Abschnitt, wo sich ein gewisses Thema oder ein Gedanke durchzieht. Das ist immer sehr wichtig für die Predigt, die Sinneinheit genau abzustecken. Eine dieser Sinneinheiten geht von Kapitel 3, Vers 7. Lass mich mal schauen, wo die da, ja, 3, Vers 7 bis 4, Vers 13. Andere sagen bis Vers 11, eventuell gehört noch, ich würde auch sagen, Vers 12, Vers 13 gehören eigentlich noch dazu. Also 3, Vers 7 bis 4, Vers 13 ist eine solche Sinneinheit und ich habe sie überschrieben mit in die wahre Ruhe eingehen. In die wahre Ruhe eingehen. Ganz kurz zu diesem Abschnitt. Hintergrund dieses Abschnittes wissen Sie jetzt. Es geht um den Sohn Gottes, der ins Zentrum gestellt werden soll. Und es geht um eine Gruppe von Judenchristen, die in Gefahr standen, abzugleiten. Dadurch, dass sie eine große Errettung missachten. Jetzt muss ich gleich, wir werden es im Text genau sehen, sagen, es gibt zwei Gruppierungen innerhalb dieser Gruppe. Es gibt einen größeren Teil, von dem der Schreiber überzeugt ist, dass sie bis zum Ende kommen werden und den Willen Gottes tun werden, weil er es in ihnen wirkt. Das kommt die ganze Zeit hervor, diese Zuversicht, wir werden nochmals darauf stoßen. Und es gibt einige, die zurückbleiben. Wir werden es gleich sehen in diesem Abschnitt. Und auf die gilt es ganz besonders zu achten, sagt Paulus dieser Gruppe. Also es gibt eine interne Unterteilung dieser Gruppe in einen großen Teil, von dem Paulus, also nicht Paulus, sondern der Schreiber überzeugt ist, dass sie das Ziel erreichen und andere, die es nicht erreichen werden. Und nun geht es genau darum, Anweisungen an beide Teile dieser Gruppen zu geben. Und wer den Hebräerbrief liest, muss sorgfältig unterscheiden, dass der Briefschreiber immer zwei Gruppen im Auge hat. Also diese große Mehrheit, die ans Ende kommt, und die einigen, die abfallen und zurückbleiben. Und an beide ergehen Anweisungen in diesem Abschnitt. Und die Ausgangslage ist für diesen gesamten Abschnitt das Thema ist ein langes Zitat, vier Verse lang, aus dem 95. Psalm. Der Schreiber legt den 95. Psalm aus, die Verse 7 bis 11, zitiert er ab 3 Vers 8, nein, schon Vers 7 fängt es an, bis Vers 11. Also er zitiert einen längeren Abschnitt aus Psalm 95 und wendet ihn auf die Hörerschaft an. Also eigentlich rein hermeneutisch. Das heißt, hier lernen wir viel über die Kunst und die Auslegungsregeln. Darum geht es mir jetzt weniger. Wichtig ist, dass Sie wissen, es gibt zwei Gruppen und es geht jetzt um einen alttestamentlichen Text, der ausgelegt und angewandt wird auf die Situation jener Judenchristen oder derer, die sich so zu dieser Gruppe hielten. Erstens, ich habe fünf Punkte hier, um es etwas zu strukturieren, um es auch griffiger zu machen. Erstens ist der Punkt, der Heilige Geist redet durch sein Wort. Das lesen wir gleich in 3, Vers 7. Wer ist eigentlich der Sprecher? Hochspannende Formulierung. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Ja, und wie spricht er denn? Anführungsstriche, Psalm 95. Also wir haben eine hochinteressante Formulierung. Der Heilige Geist spricht durch die Bibel. Ja, der Heilige Geist ist der Sprecher dieses 95. Psalms. Wenn das keine spannende Stelle ist. Und dann wird dieses Zitat aus Psalm 95 gebracht. Ganz wichtig ist immer auch auf diese Formulierungen zu gucken, dieser Trinität. Wir haben schon gesehen, der Gott, der Vater, setzt den Sohn als Erben ein, und sie, ganz am Anfang. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist, der spricht durch sein Wort. Und was ist dieses Wort? Es ist das Alte Testament. Lass es mich noch ergänzen. Es ist das Alte Testament. Nochmals, wer dieses Alte Testament verachtet, verachtet den, der es gesprochen hat. So ist es. Und wenn wir jetzt noch an den Schluss des Abschnittes gehen, dann haben wir interessanterweise nochmals eine Bekräftigung, dass das Problem nicht an dem liegt, der spricht, und auch nicht an der Botschaft. Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes, wir haben es gebetet, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist das Wort Gottes. Es ist wirksam. Es wird die Wirkung erzielen. Wer ist da entscheidend? Vers 13. Der, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Alles ist enthüllt von ihm. Es ist sein wirksames Wort. Also das wird am Anfang mal ganz deutlich, dass Gott wirkt durch sein Wort. Der Heilige Geist spricht durch sein Wort. Und wehe, wer das missachtet. Und wir sehen dann, dass übrigens in Kapitel 3, Vers 15 und 19, 15 bis 19 meine ich, dieses Wort des Heiligen Geistes ausgelegt wird. Und es wird eingebettet, das nur ganz nebenbei, Vers 15 bis 19, in die Geschichte der Wüstenreise. Hochspannend, wie das geschieht. Es wird auch kontextualisiert, sagt man, denn es wird in den Zusammenhang eingebettet. Wehe dem Prediger, der nicht Wort Gottes in den Zusammenhang einbettet. Wie schnell verlässt man dann die ursprüngliche Botschaft des Heiligen Geistes? Das habe ich doch etwas hermeneutisch gemacht. Na, aber es geht mir jetzt vor allem darum, eben das zu zeigen. Der Heilige Geist spricht durch sein wirksames Wort. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Christen geben Acht, ob jemand zurückfällt. Christen geben Acht, ob jemand zurückfällt. Lest mal mit mir ab Vers 12, nachdem er das Zitat beendet hat. Das beginnt, ich habe es rot eingekreist und unterstrichen, habt Acht. Aha, jetzt kommt eine Warnung. Eine dieser Warnungen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch, also er sagt, unter euch kann es Einzelne geben, die ein böses, ungläubiges Herz haben, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott, und jetzt kommen die Worte wieder abgleiten, abzufallen. Also er sagt, pass mal ganz genau auf. Es könnte sein, dass unter euch Personen sind, die ein böses, ungläubiges was haben? Herz. Na, Sie sehen immer wieder diesen Ausdruck Herz. Sie können ja überprüfen, was ich Ihnen am Sonntag gesagt habe, wie wichtig dieser Ausdruck ist. Übrigens auch im Kapitel 4, Vers 12 wird diese Seele und Geist erwähnt. Und auch, dass es ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Einfach, um Ihnen zu zeigen, es sind Schlüsselbegriffe. Also er sagt, pass mal auf. Gebt mal Acht. Da frage ich mich manchmal, haben wir in den Gemeinden diese Achtsamkeit, dass es Einzelne darunter gibt, die ein böses, ungläubiges Herz haben? Also diese Achtsamkeit sehe ich selten. Oftmals wird einfach davon ausgegangen, wer sagt, er sei errettet, ist errettet. Da habe ich schon böse Überraschungen erlebt. obwohl ich es nicht letztendlich beurteilen kann. Niemals, das kann nur einer. Und was steht dann, wenn wir neben dem 8 haben, es steht noch etwas in Vers 13, ermahnt einander einmal pro Jahrzehnt. Nein, sondern wie oft? Jeden Tag, das habe ich mir auch noch angestrichen, jeden Tag. Aha, das haben wir fortlaufend nötig. Ich rede manchmal mit Leuten, die gesagt haben, ich habe der Gemeinde den Rücken zugekehrt. Ja, aber weshalb? Am Schluss kommt darauf, ich bin verletzt worden. Und wie verletzt? Nicht immer, es gibt ja wirkliche Verletzungen, weil wir noch Sünder sind, da will ich gar nicht davon sprechen. Aber die sagen mir dann durch eine Ermahnung. Und da sage ich, wie oft? Einmal. Was steht hier? Wie oft werden wir ermahnt? Jeden Tag. Also, mach den Gedanken selber fertig. Solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Also, es gilt Acht zu haben, ob Einzelne ein böses, ungläubiges Herz hätten und verstockt werden. Ja, wie kann man dann um Himmels Willen in einen, das Innere hineinsehen? Das können wir nicht. Wir können nur an den Reaktionen her Schlüsse ziehen und behutsam nachfragen. Und ich sage immer, Ermahnung braucht ein liebevolles Umfeld, sonst ist es leider oftmals daneben. Aber das nur mal ergänzt. Zweiter Punkt ist also, Christen geben Acht, ob jemand zurückfällt. Woher habe ich diesen Ausdruck? Lasst uns noch Kapitel 4, Vers 1 lesen. Lasst uns, weil es lasst uns kommt. So, lasst uns, wieder so eine Lasst uns Stelle, nun mit Furcht darauf bedacht sein. Ich hätte fast gelesen, so lasst uns nun überheblich darauf. Nee. Die Haltung dieser Achtsamkeit und dieses Ermahnen geschieht unter Furcht. Dass nicht etwa bei euch jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Haben Sie das schon mal erlebt, eine Reisegruppe oder eine große Gruppe von Kindern? Das habe ich schon erlebt. Da waren 30 Kinder und alle Betreuer waren völlig auf diese 30 Kinder fokussiert, am See entlang. Ich war auf einer Bank und dann kommt nach 5 Minuten später ein einzelnes Kind hinten rein. Habe ich gedacht, hat das niemand gesehen? Dass ein einzelnes Kind nach hinten war? Ich sage, oh, genau um das geht es. Ne? Das ist ein super Bild. Paulus sagt, wie kann man feststellen, ob jemand, oder es könnte sein, ein Anzeichen sein, das ist, wenn jemand zurückbleibt. Jetzt fragt ihr mich, um Himmels Willen, wie kann man dann sehen, ob jemand zurückbleibt? Wollt ihr es wissen? Wollt ihr es wirklich wissen? Schlagen Sie Kapitel 10 auf. Paulus, weil ich ständig Paulus ausgelegt habe. Der Schreiber sagt in Vers 23 von Kapitel 10, sagt er, was das Zurückbleiben bedeutet, wahrscheinlich. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, auch das kommt mehrmals vor, am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Sie sehen diese Gedanke des Festhaltens, des Durchhaltens, des Standhaltens, des Festhaltens. Das kommt die ganze Zeit vor, das ist der melodische Linie des Briefes. Und dann kommt erneut dieses, lasst uns aufeinander Acht geben. Also jetzt kommt wieder dieser Gedanke dieses Achtgebens, damit wir uns gegenseitig neidisch sind auf das, was der andere hat. Merkt ihr, wie ich lese? Ich lese immer wieder so, dass ich merke, besser herausarbeiten kann, was er da eigentlich hier sagt. Was sollen wir tun? Wir sollen uns gegenseitig anspornen, zur Liebe und zu guten Werken. Wenn das kein gutes Lasst uns ist, ja wie denn? Wie kann ich jemanden anspornen, der nie in die Gemeinde kommt? Jetzt haben wir das Problem. Und jetzt haben wir auch das Anzeichen. Jemand, der sich aus der Gemeinde zurückzieht, ich sage nicht, dass das für alle gilt, ich sage auch nicht, dass ich der Richter bin über Gedanken, das ist nur einer, haben wir im Kapitel 4 gelesen, aber es ist ein Indiz, für eine Gemeinschaft, wenn jemand zurückbleibt und nicht mehr kommt, dass da was nicht gut ist. Indem wir, Vers 25, unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Was machen sie? sie kommen nicht mehr in die Gemeinde und sie entwickeln es zu einer Gewohnheit, nicht mehr zu kommen. Das ist ein schwerwiegendes Anzeichen, dass jemand zurückbleibt. Lass es mich in aller Deutlichkeit sagen. Wenn Sie jetzt mal den Rattenschwanz der Konsequenz durch den Kopf gehen lassen, dann wird es wahrscheinlich Ihnen wie mir ziemlich übel werden. Ganz genau, das möchte der Brief. Er ist ein Brief der Ermahnung. Und damit habe ich über keinen Einzelfall entschieden, sondern eine Tendenz gesagt. Und ich habe auch nicht gesagt, dass jeder ein böses Herz hat. Überhaupt nicht. Es gibt verschiedenste Gründe, sich plötzlich außerhalb einer Gemeinschaft vorzufinden. Das weiß ich schon genau. Aber es geht darum, um diese Leute, die wegen einer Ermahnung den Rücken drehen. Ich habe es bereits in 1. Korinther 5 herausgearbeitet. Wir haben hier das säkulare Gedankengut, dass das Rauswerfen aus einer Gemeinschaft, dass es Diskriminierung sei. Ich sage, das Rauswerfen aus einer Gemeinschaft ist Schutz für die Herde. Die Gemeinde ist Gottes bestimmter, definierter Schutzort für die Herde. Und wer andere, die in Sünde bleiben, nicht raus dem Satan übergibt, sagt Paulus, damit sie zurückgetrieben werden, wenn sie wahrhaft erlöst sind, der schadet der Herde. Und genau diesen Gedanken haben wir auch hier wieder. Wer zurückbleibt und nicht mehr kommt, und die hätten allen Grund gehabt, nicht mehr zu kommen, diese Leute. Da ging es nicht nur darum, dass der Gottesdienst eine halbe Stunde zu spät anfing und die Musik die falsche war. Nee. Um was ging es dort? Dass wenn sie zu dieser Gruppe gingen, dass sie nachher auf Facebook entfreundet wurden. Dass es womöglich einer kam und ihnen die Bude ausräumte. Dass sie ihren Arbeitsplatz verloren. Das haben wir gerade in Kapitel 10 gelesen. Das hatte ernsthafte soziale Konsequenzen. Und man hätte sagen können, hättest du nicht etwas mehr Rücksicht nehmen können darauf, dass jetzt diese so schwere, wiegende Gründe hätte nicht zu kommen? Sagt er, nein, es gibt noch einen wichtigeren Grund. Wer nicht kommt, der entfernt sich aus diesem Schutzraum der Gemeinschaft und der steht in Gefahr abzugleiten und abzufallen. Und es könnte sein, dass ein böses, nicht erneuertes Herz da ist, das zwar vielleicht sozialisiert ist und vielleicht, wir kommen noch nachher darauf, erleuchtet worden ist und von den Vorzügen einer solchen Gemeinschaft profitiert hat. Darum geht es dem Briefschreiber. Und wann haben Sie das letzte Mal über solche Dinge eine Predigt gehört? Ist nicht politisch korrekt, ne? Die Bibel ist nicht politisch korrekt. Vor allem, wenn Sie sie genau lesen. Und ich sage es nochmals, wenn wir solche Verse übergehen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ein gesellschaftliches Tabu besteht und hinter jedem gesellschaftlichen Tabu versteckt sich ein Geschenk Gottes. Lassen Sie sich mal dieses Paradoxon auf der Zunge zergehen. Drum werde ich manchmal so nervös innerlich, weil ich das gleichzeitig sehe. Solche Texte und was so gelehrt wird, denke ich mir, das ist ein Gegensatz. Lass es uns ganz klar herausstreichen. Punkt 2, Christen geben Acht, ob jemand zurückfällt. Dritter Punkt, Der Schreiber sagt in Vers 14, wer Anteil an Christus bekommen hat, der hält bis zum Ende durch. Haben Sie Vers 14 gesehen? Wir haben Anteil, er schließt sich und die Leute ein. Er geht eigentlich davon auf, dass wir Anteil an Christus gekommen haben, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Hier gibt er das an, er sagt, wer Anteil an Christus bekommen hat. Und wir können noch hinzufügen, 10 Vers 14, durch sein einmaliges Opfer, für die er immer vollkommen macht, nicht provisorisch errettet, sondern immer vollkommen macht, die halten bis ans Ende standhaft fest. 3, Vers 14. Auch ein wichtiger Punkt. Dritter Punkt. Wer Anteil an Christus bekommen hat, hält bis zum Ende fest. Das heißt nicht, dass er keine Probleme mehr hat. Das ist ein völliger Blödsinn. Wir haben gesehen in all diesen Tagen, es geht auf und ab, links und rechts. Es geht in die Burg des Zweifels. Es geht bei vielen Weggenossen, ich beziehe mich auf die Pilgerreise, es geht ständig auf und ab, wir fallen um und wir stehen wieder auf. Wir sind im Zweifel, in Anfechtung, in Not, genau wie diese Hebräer. Und da ist es wichtig, den Blick auszurichten. Es hat übrigens sehr schöne Formulierungen. In Kapitel 2, Vers 9 steht, was wir tun sollen, wenn wir so angefochten sind. Der Schreiber sagt in Kapitel 2, Vers 9, wir sehen Jesus. Das ist das Wichtige. Wir sehen Jesus. Kapitel 3, Vers 1. Betrachtet den Sohn und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Also wir sehen ihn, wir betrachten ihn, das ist noch viel intensiver. Und Kapitel 12, Vers 2, um Ihnen noch eine dritte Stelle zu geben, da sagt er nach einer doppelten Lasst uns, 12, Vers 1, indem wir hinschauen auf Jesus. Wir sind hier in einem Dauerlauf, sagt Hebräer 12, und wir legen die Last der leichtsten strickenden Sünde ab, indem wir hinschauen auf Jesus. Wir sehen Jesus, wir betrachten ihn, wir schauen hin auf ihn. Weil um ihn geht es. Er ist der Gottessohn. Es gibt sonst, er ist der Rettungsanker, Kapitel 6. Das ist die Zielrichtung des Hebräerbriefs. Wer einen Anteil an diesem Christus, an diesem großen hohen Priester bekommen hat, der hält bis zum Ende fest. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Viertens, Verkündigung hilft nicht, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Wir denken manchmal, man muss es den Leuten nur sagen und dann ist es in Ordnung. Sagen hilft nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Kapitel 4, Vers 2, ganz deutlich. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen, und da spricht er wieder die an mit einem bösen Herzen, die zurückbleiben, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Darum ist mein Gebet immer, wenn ich predige, immer, wenn ich lehre, auch in der Familie und überall, schenke du durch deinen Heiligen Geist die Kraft, dass es sich mit dem Glauben verbindet. Weil wir können, und das ist eine Fehlüberlegung der Aufklärung, der Mensch wird nicht besser durch Wissen. Es geht nicht ums Denken, sondern ums Danken, haben wir in Römer 1 gesehen. Wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet, nützt Verkündigung nicht, auch hier nicht. Auch hier die ganze Woche nicht. Und darum, wenn Sie merken, dass Sie ein böses Herz haben, wenn Ihnen der Heilige Geist klargemacht hat, muss man sagen, dieses Herz ist nicht mehr ganz tot, sonst würden Sie das nicht merken. Bitten Sie ihn darum, dass Sie zur Herde zurückkehren können und dass er Sie hält bis zum Schluss. Bitten Sie ihn darum. Lasst uns das tun. Fünftens, die Gläubigen gehen in seine Ruhe ein. Das ist dann die Botschaft von 4 ab Vers 3. Im 4 Vers 3 steht, denn wir, die wir gläubig geworden sind, und so sehen Sie, wir, die wir gläubig geworden sind, er unterscheidet die ganze Zeit zwei Gruppen. Die einen, die man noch nicht so genau erkennen kann, aber es gibt einzelne Anzeichen, die eventuell zurückbleiben könnten. Später sehen wir noch, es gibt Einzelne, die sind bereits rausgegangen und haben sich gegen diese Christen gewandt. Da ist es dann ganz klar geworden. Und der Rest geht ja davon aus, wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Und nun kommt dieses Thema der Ruhe. Ja, wie kommt er nun zu diesem Thema der Ruhe? Es kommt vom Zitat, wenn wir nochmals Kapitel 3, Vers 11 lesen, vom Schluss. Er schwor in seinem Zorn von diesem Gottesvolk, was sich auflehnt in der Wüste, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und daraus entnimmt er positiv das Werben des Heiligen Geistes um diese Menschen, dass sie doch in diese Ruhe eingehen, dass sie darum flehen, dass sich der Glaube, dass Gott Glauben schenkt. Und denen, die Gott Glauben schenkt, positiv, jetzt kommt die andere Seite, denen gibt es Ruhe, 4 Vers 3. Also Sie merken, ich gehe ganz nah dem Text entlang. Wir sind viel zu sehr geneigt, mit unserem vorgefertigten Bild über Bibelstellen zu rasen, ganz besonders in den Briefen, und sie gar nicht mehr genau zu lesen. Ganz genau lesen, darum lese ich sie immer wieder, mehrmals, laufend. Ich habe Lectio Continua und wohl der Gemeinde, die das auch tut, wehe der Gemeinde, die es nicht tut. Die werden mit der Zeit auf ganz andere Gedanken kommen. Wenn ich nicht Lectio Continua mache, dann werde ich mit der Zeit nur noch echoen, was die Umgebung sagt, weil ich nicht mehr durch dieses Wort geeicht werde. Also, denen, die gläubig geworden sind, die gehen in die Ruhe ein. Und was passiert dann bei ihnen? Jetzt kommt, ich kann nicht den ganzen Abschnitt auflegen, aber einen wunderbaren Durchgang durch die Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte beginnt mit der Schöpfung, Vers 4. Er zitiert 1. Mose 2, Vers 2 und sagt, Gott ruhte am siebten Tag. Und jetzt kommen wir Menschen und sagen, was? Gott ruht am siebten Tag, war er denn müde? Das ist eine Konfusion, wenn sagt man eine Konfusion zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wir sind Geschöpf und wir sind begrenzt. Müdigkeit ist eine Begrenzung als Geschöpf. Als Jesus Mensch wurde, war er müde als Mensch. Aber gleichzeitig ist Gott, schläft ja nicht, Psalm 121. Ne? Er ist nicht begrenzt, sondern warum geht es, wenn es um Ruhe geht bei Gott, der ja unbegrenzt ist, Gott kommt zur Vollendung und zur Fülle. Das ist der Gedanke der Ruhe, Vollendung und Fülle. Das ist schon in der Schöpfung angelegt, in diesen sieben Schöpfungstagen ist der siebte Schöpfungstag der Tag der Ruhe. Und er deutet darauf hin, dass Gott zur Vollendung kommen wird. Über die Zeit, über die Geschichte entwickelt sich das Ganze und es scheint aus dem Ruder zu laufen, aber Epheser 1, Vers 11, er fasst alles zusammen in seinem Willen. Es kommt zur Vollendung, es kommt zur Ruhe. Das ist der erste Punkt. Es beginnt bei der Schöpfung, das Thema der Ruhe. Zweiter Berührungspunkt sehen wir in Vers 9. Es wird von einer Sabbatruhe gesprochen. Wenn Sie die 10 Gebote genau lesen, dann sehen Sie beim 4. beim Sabbatgebot, dass Bezug genommen wird auf diesen siebten Schöpfungstag. Das Sabbatgebot wird begründet durch die Schöpfungsruhe Gottes. Wir sehen, dass es auch ein Bestandteil war, am Sabbattag sollte Gottes Volk zur Ruhe kommen. Das heißt nicht nur, dass ich einfach den ganzen Tag schlafe, das ist ein säkulares Missverständnis. Natürlich ist es auch wichtig, sich auszuruhen, aber es geht um Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Das ist eigentlich dieser doppelte Zweck des Sabbatgebotes. Er deutet, es ist ein Hinweis auf die Fülle und die Vollendung, die kommen wird. Und der Sabbat ist ein Vorgeschmack dieser Vollendung, natürlich auch der Ruhe. Weil er sagt zum Beispiel, dass die Knechte und die Mägde keine Werkarbeit tun sollten und die Tiere auch nicht. Das schließt das ja ein, aber es ist ein Derivat dieses Gedanken der Vollendung und der Fülle. Zweiter Punkt, also erste Schöpfung, zweitens die 10 Gebote. Dann der dritte Mann, der erwähnt wird in diesem Abschnitt, ist in Vers 8 Josua und er sagt, auch Josua hat das Volk nicht zur Ruhe gebracht. Josua brachte ja das Volk ins Land. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, er brachte das Volk nicht zur definitiven Ruhe. Es stand noch eine Ruhe aus. Merken Sie, wie spannend? Das ist ein Pfeilthema. D.A. Carson nennt das Pfeilthema. Das Thema der Ruhe durchzieht die ganze Schrift bis zum Schluss. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist ein Pfeilthema. Er geht jetzt durch die Heilsgeschichte und sagt, auch Josua hat das Volk nicht zur Ruhe gebracht. Also am Anfang die Schöpfungsruhe, das Gesetz, das wurde um der Sünde willigen gegeben, sagt Paulus in Römer. Josua brachte das Volk nicht zur Ruhe. Und wenn erwähnt er dann noch in diesem Abschnitt, Vers 7, David. Zur Zeit von David sagte er heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Also auch David war ja eben dieser Ruhefürst, er suchte nach dem Ort der Ruhe für Gott, Psalm 132, aber auch das war nicht die definitive Ruhe bei David. Also Schöpfung, Sabbat, Josua, David, ja wer brachte dann wirklich die Ruhe? Wer bringt sie? Genau, Jesus bringt sie. Und jetzt kommen wir zur berühmten Stelle in Matthäus 11. Was wird er uns geben, denen die glauben? Ruhe für unsere Seelen. Ich bin ganz sicher, dass Jesus das im Blick gehabt hat, dieses Thema der Ruhe. 11, Vers 28 in Matthäus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich möchte euch erquicken, und bei mir steht in der Anmerkung, zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn meine Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist derjenige, der Ruhe bringt. Und nun können wir aufs Geschöpfliche kommen. Er bringt uns Geschöpfe zur Ruhe. Augustin sagt es so wunderbar, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. In den Konfessionen ist er ganz am Anfang. Wunderbares Gebet. Genau das macht Jesus. Er ist derjenige, der sein Volk zur Ruhe führt. Und wir finden nirgends anders Ruhe als in diesem Jesus. Und dann sehen Sie, wie wunderbar, dass der Hebräerbrief einfach so schnell im Vorbeigehen die ganze Heilsgeschichte durchpfeilt, um dann zu diesem großen Hohepriester zu kommen, von Vers 14, der die Himmel durchschritten hat. Und er sagt, nun lasst uns Himmels Willen, wenn wir den haben, am Bekenntnis festhalten. Und dann lesen wir noch weiter, Vers 15 und 16, und das ist ja das Geniale, Kapitel 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der ist Mensch geworden. Er wurde in allem versucht, ohne Sünde. Der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise ohne Sünde. Also, Jesus wurde Mensch. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, weil er auch versucht worden ist. Diese Qualität von hohen Priester haben wir. Einen hohen Priester, der an unserer Seite ist, der genau nachempfinden kann. Und Jesus hat alles durchlitten bis zur Gottesferne, steht in Philipper 2. So lasst uns nun mit Freimut, nochmals ein Lasst uns, merken Sie sich diese Lasst uns, das ist wahnsinnig wichtig im Hebräerbrief, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Jetzt haben Sie den Hintergrund für diesen wichtigen Vers. Freimütig zum Thron der Gnade zu kommen, weil wir einen solchen großen hohen Priester haben. Der hohe Priester des Alten Testamentes durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Jesus ist im Himmel zur Rechten Gottes, haben wir in Kapitel 7 und schon in den ersten Versen des ersten Kapitels gelesen. Und was macht er dort? Er verwendet sich für uns. Er ist eingegangen, er ist unsere Garantie, dass wir, die wir in ihm sind, ebenfalls dorthin kommen können. Wir können jetzt jederzeit zum Thron der Gnade gehen, um unsere Rechte einzufordern. Steht oder steht das bei euch auch? Um unsere Rechte einzufordern? Nicht, na. Ich mache wieder eine Differenz. Damit wir Barmherzigkeit erlangen. Wer vor den Thron kommt, bittet um Barmherzigkeit. Er fordert nicht seine Rechte ein. Da steht bei mir noch etwas. Es steht zur sofortigen Hilfe. Steht das bei Ihnen auch? Rechtzeitigen Hilfe. Na, es steht nicht sofortige Hilfe, es steht rechtzeitige Hilfe. Und es steht nicht, dass wir unsere Rechte einfordern, sondern dass wir Barmherzigkeit erlangen. Das sind riesige Unterschiede in der Tonalität. Wir bekommen nicht immer sofort, was wir wollen, sondern wir bekommen rechtzeitige Hilfe. Sehr wichtiger Unterschied. So, und jetzt habe ich Sie in 35 Minuten im Schnellzug durch einen Abschnitt geführt und möchte nochmals einige reflektierende Gedanken von Ihnen anregen. Was löst es bei Ihnen aus, wenn ich diesen Abschnitt Sie dort so durchführe und so etwas, das Flair des Hebräerbriefs, den Groove, Sie das näher bekannt mache mit dem? Bitte schön. Ich möchte nämlich noch einen Schlussanstieg mit Ihnen machen. Ich schalte nochmals einen Gang, na, ist Schlussfeuerwerk jetzt von mir. Noch einen Gang hoch zur schwierigsten Stelle des Hebräerbriefes. Und ich kann Ihnen einfach eines sagen. Gott hat mich zur Welt kommen lassen als Künstlerherz. Ich bin ein Künstler, wie er leibt und lebt. Meine Frau weiß es. Und ich bin diszipliniert worden von einem Vater, der Wissenschaftler ist. Und jetzt sehen Sie die Kombination. Ich bin ein Künstler mit Struktur, die immer wieder mein Künstlerherz zu bändigen hat. Und ich habe mich seit Kindheitsbeinen an geärgert darüber, dass ich bin ja mit der Bibel aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, lies die ganze Bibel. Und er hat nicht gewusst, was er damit anrichtet. Ich habe sie nämlich dann immer ganz gelesen seither, immer wieder. Und mich hat es immer geärgert, dass es ganz viele Menschen und auch Prediger und Gemeinden gab, die ganze Zeit die Hälfte wegließen der Bibel. Das hat mich von klein auf genervt. Und ich habe gesagt, Haniel, wenn du, solange Gott dir Zeit gibt, wirst du das nicht tun. Du wirst keinen Vers der Bibel überlesen. Du wirst nicht bei Psalm 139 abbrechen, bevor mit vollkommenem Hass habe ich die gehasst, die dich hassen. Das wirst du eben nicht ausblenden, sondern wenn du predigen wirst, wirst du ganz besonders den 21. Vers betonen. Und wenn ich Hebräer lese, muss ich ganz viele Texte, warum sagt uns Hebräer so wenig? Er wird zu wenig gepredigt und er wird zu ungenau gelesen. Es werden nur einige Stücke rausgepflückt und ich habe es jetzt mit Nachdruck darauf hingewiesen, Es ist ein wunderbares Geheimnis, gerade diejenigen Texte genauer vorzunehmen, die immer tabuisiert werden. Da hinter jedem Tabu steckt ein Geheimnis Gottes, ein Geschenk an uns. Und in diesem Gesinnung, in dieser demütigen Gesinnung möchte ich mich Römer 6 nähern, Vers 4 bis 6, die gelten als eine der schwierigsten Verse der Bibel. Also können Sie sich vorstellen, habe ich die schon sehr oft meditiert. Ich habe schon einmal in einer Gemeinde gepredigt und der Pastor ist nachher 2 Wochen später zu mir gekommen und hat gesagt, nach meiner Predigt hätten einige Leute die Gemeinde verlassen. Und er sagte, ich bin dir dankbar dafür, dass diese Leute die Gemeinde verlassen hätten nach meiner Predigt. Es hat einfach genau diese Differenzierung gebracht, die nötig war. Und sehr oft, das merke ich auch in der Führungskräfteentwicklung, ich berate ja Führungskräfte, dort verdiene ich mein Brot, Teilzeit mache ich das. Und dort merke ich sehr oft, dass Führungskräfte viel zu lange, viel zu viel Raum lassen Menschen, die alles kaputt machen. Sie opfern lieber 60 Personen, um einer Person Raum zu geben, alles kaputt zu machen. Ehrlich, das sehe ich so oft. Und wenn dann die raus ist, dann sage ich sofort raus. Und dann sind sie so erleichtert und andere 59 damit. Also, Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Hebräer. Wir sind im Hebräer. Aha, ja, wir sind im Hebräer. Römer ist auch noch im Hinterkopf. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Ihr seid aufmerksam dabei. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, erleuchtet, und die die himmlische Gabe geschmeckt haben, zweitens, und die des Heiligen, nein, nicht des, Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, drittens, die viertens das gute Wort Gottes geschmeckt haben und die fünftens die Kräfte der zukünftigen Weltzeit ebenfalls geschmeckt haben, die dann abgefallen sind. Es ist unmöglich, diese wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Ganz kurz zusammengefasst ist die Frage hier: Gibt es Menschen, die errettet sind und die wieder abfallen können? Kurze Antwort, hat 4 Buchstaben, nein. Warum? Folgendes. Also wer einfach die Verse nur isoliert lesen würde, der würde zu diesem Schluss sehr schnell kommen, wegen diesen 5 Punkten in Vers 4 und 5. Ich möchte Ihnen zuerst mal zeigen, und wenn das noch mehr interessiert, dann empfehle ich einmal mehr Sam Storms. Der hat meines Wissens so die beste einen kurzen Ausschnitt gemacht, den Abschnitt sauber ausgelegt. Ich habe Ihnen die E-Mail-Adresse angegeben, dieses Artikels auf dem Blatt. Warum nicht? Ja, das beginnt eben nach diesem Abschnitt. Die 2 wichtigsten Argumente kommen aus dem direkten Zusammenhang, oder 2 wichtige Argumente, und das ist genau das Problem. Wir lesen nie das Ganze. Ich habe Ihnen auch jetzt nur genau die 3 Verse vorgelesen. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Wer nämlich zum Beispiel schon die Kapitel 3 und 4 vorher sorgfältig gelesen hat, der sieht ja schon, dass Paulus von Anfang an 2 Gruppen adressiert. Aber das ist nicht immer so klar, an wen er jetzt genau spricht. Da müssen wir sorgfältig aufpassen. Und ich bin tief überzeugt, dass er die Gruppe anspricht, nicht diejenigen, die glauben, sondern diejenigen, die ein böses Herz haben. Die spricht er nämlich dauernd an, aber er macht es nicht immer so klar. Aber weshalb kann ich das so mit Bestimmtheit sagen? Erstes Argument, das Bild in Vers 7 und 8. Jetzt müssen Sie mal schauen, was direkt hinter diesen Versen kommt. Ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es erbaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, jetzt macht er einen Gegensatz, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluche nahe, es wird am Ende verbrannt. Also, Schluss dieses Bildes ist, und jetzt müssen Sie ganz gut folgen, Gott schenkt den Regen. Und über was lässt er regnen? Lässt er nur über das Feld regnen, was Gutes hervorbringt? Er lässt auch regnen über die, was Disteln hervorbringt. Na, also, Gott lässt regnen über beides. Und das eine bringt gutes und nützliches Gewächs hervor, Vers 7, und das andere Dornen und Disteln. Ganz wichtiges Argument. Vers 4 und 5 reden vom Regen. Sie reden nicht von dem, was hervorkommt. Es ist genau dieser Regen, der kommt, das erleuchtet werden, die himmlische Gabe schmecken. Und wenn Sie sehen, Leute, die in dieser Gemeinschaft sind, eine Zeit lang und sich davon weg abgestoßen haben, wo eine böse Verdächtigung sein muss, es kann nie über einen Verdacht hinausgehen, weil Gott allein urteilt, die haben genau solche Dinge gesagt. Sie wurden teilhaftig dieses Segens, dieses Schutzes eine Zeit lang. Also der Regen ging auf sie nieder, aber das hieß noch nicht, was dann hervorkommt, ist entweder nützliches Gewächs oder die Dornen und Disteln. Sehen Sie das Bild? Ich glaube, das macht ziemlich viel klar. Und gegen dieses Argument, ich bin schon bei diesem Argument gekippt, und jetzt kommt noch das zweite, ab Vers 9, macht der Briefschreiber den Gegensatz. Er sagt, vorher habe ich von Leuten gesprochen, die übrigens, lesen Sie noch Vers 6, das ist noch ein Argument, sie kreuzigen den Sohn Gottes wiederum und machen ihn zum Gespött. Also das macht niemand, der wiedergeboren ist. Der kreuzigt nicht, macht ihn zum Gespött. Es gibt noch krassere Stellen, zum Beispiel 10, 29. Also das in 1. Korinther 12 steht, jemand, der den Geist Gottes hat, verflucht ihn nicht. Also das ist, Fluchen heißt nicht, dass er nie einen Fluch aussprechen würde, sondern er macht ihn nicht wiederum zum Gespött. Das war ein weiteres internes Argument. Aber es kommt noch hinzu, ab Vers 9 sagt er, ganz aufmerksam, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist. Also er macht einen Gegensatz, sagt, es gibt solche, die erleuchtet wurden und Christus wieder kreuzigen, aber wir sind von euch, und er spricht ja wieder die andere Gruppe, das Kollektiv an, überzeugt, dass euer Zustand besser ist. Er ist überzeugt, dass diejenigen sind, die nützliches Gewächs hervorbringen. Also kein morbider oder im Sinne von schwarzmalerischer Schreibe hier, sondern er sagt, wir sind überzeugt, dass euer Zustand besser ist. Dieser Gegensatz und diese Adressaten, also er spricht immer zu diesen zwei Gruppen und er wechselt die ganze Zeit und ich glaube, er wechselt auch, Vers 4 und 5 redet er von den einen, die ein böses Herz haben und er wendet sich sofort wieder an die anderen und sagt, wir sind überzeugt, dass euer Zustand besser ist und mit der Rettung verbunden ist. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen der Liebe vergäße. Da kommt er auf weitere Dinge zu sprechen. Die einen, die kapseln sich ab und ziehen sich zurück und haben eine Ausrede, das nicht mehr zu tun. Und sogar, wahrscheinlich spricht er in Vers 6 sogar die an, die dann Nachbarn angezeigt haben, die eben noch bei diesen Judenchristen waren und dann quasi sie ausgeliefert haben. Also muss man sich schon mal vorstellen, das ist eine ganz krasse Situation, Verfolgungssituation. Und er sagt, bei den anderen sieht er eben, dass die Bemühung der Liebe, dass die nicht vergessen wird und dass ihr den Heiligen dientet und er fügt hinzu und noch dient. Das heißt, man sieht dort, sie sind in dieser Gemeinschaft geblieben und es zeigen sich Frucht. Sie dienen nach wie vor diesen Heiligen und sie zeigen sie nicht an, damit sie irgendwo ausgeraubt werden oder was auch immer. Und so macht es auch viel mehr Sinn im Kapitel 13, ich mache nur schnell ein Schlaglicht auf, in den Schlussermahnungen steht in Kapitel 13, Vers 3, beginnt schon in Vers 2, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Gruppe von Judenchristen, die Angst haben, dass ihr das ganze Mobiliar wegkommt oder dass sie die Stelle verlieren, so auf heute gesagt, sagt er denen, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft heißt nicht den Nächsten, den man gut kennt, einzuladen, sondern fremde Leute. Das heißt es hier. Nehmt nach wie vor fremde Leute auf, weil da sind nicht nur Böse drunter, sondern wer ist auch drunter? Engel, das ist noch spannend. Es sind auch schon Engel bei euch gewesen, ihr habt es einfach nicht gewusst. Gedenkt an die Gefangenen, und jetzt kommt die Gefangenen, offenbar waren einige in Gefangenschaft, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, aha, gab sogar Misshandlung, Folter, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Und er sagt eigentlich, ich bin von euch überzeugt, dass ihr immer noch zu den Mitgefangenen geht, dass er sogar zu diesen geht, die schon im Gefängnis sind. Das ist ja eine stärkste Form der Solidarität, auch mit sozial Geächteten. Die anderen, die zeigen euch an, aber bei euch sieht man ja, dass ihr den Heiligen noch dient und diesen Dienst tut. Also wir sehen ganz deutlich, wenn wir den Hebräerbrief lesen, also diese Vers 4 bis 6, die muss man niemand aus dem Kontext rauslösen und sowas Blödes behaupten, wie man kann vom Glauben abfallen. Ich kann es nicht anders sagen. Also wenn man den Hebräerbrief sauber liest, und das ist eben wichtig, den Brief ganz sauber zu lesen, ich glaube, dann kann man ganz gut darauf zurückkommen, dass hier von zwei verschiedenen Gruppen gesprochen wird. Und es ist wunderschön, wie dann das sechste Kapitel weitergeht. Wir wünschen euch aber, Vers 11, dass jeder von euch denselben Eifer beweisen, sodass ihr die Hoffnung, und jetzt kommt diese Ermahnung, ich habe es eingekreist rot, es wird eine Stelle der Ermahnung, er unterbricht sich sofort und sagt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer habe, dass ihr nach wie vor eure Gefangenen besucht, dass ihr trotzdem sozialen Widerstand Solidarität zeigt. Und darin zeigt sich, dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis morgen, bis ans Ende. Jetzt haben wir diesen Gedanken. Er wird es machen, bis ans Ende. Haben wir ja gesehen. Bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, das war der Gedanke in Kapitel 5, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Er sagt, ich bin voll guter Zuversicht, dass der, der euch ausrüstet zu diesem Werk, und da kann nur Gott ausrüsten, das kann kein Mensch, keine Führungsschulung, kein Krisentraining, nichts kann eine ähnliche Hartnäckigkeit, einen ähnlichen Eifer hervorbringen wie Christen, die unter Verfolgung anderen Christen beistehen. Und das ist noch heute so. Übrigens in Ländern der Verfolgung hätte es jetzt einfacher, diesen Abschnitt auszulegen, wie so oft. Wir müssen doch nicht denken, alle Verse seien nur gerade für uns in Deutschland geschrieben worden. Nein, viele Verse sind für die verfolgte Kirche geschrieben worden und die verstehen die bestens. Also Vers 12, dass wir dies bis zum Ende die Hoffnung mit voller Gewissheit festhalten. Darum geht es. Das ist das Anliegen des Hebräerbriefes. Und er verweist dann schon auf, dass wir Nachfolger werden. Und das macht er ja später noch im 11. Kapitel. Er zählt eine ganze Galerie von alttestamentlichen Heiligen auf und zeigt, wie sie durch Glauben bis zum Ende festgehalten haben. Das ist schon mal aufgefallen. Das ist der Kontext von Hebräerbrief. Jetzt macht auch dieses 11. Kapitel so viel Sinn. Er bringt alle diese Biografien und zeigt überall, wie der Glaube als Gottes Geschenk half, dass sie bis zum Ende durchhielten. Er gibt eine große Wolke von Zeugen, 12 Vers 1. Und das ist eigentlich dann der Fokus. Er sagt, eine große Wolke von Zeugen, er nimmt wahrscheinlich das Bild der Sportarena. Er sagt, ihr lauft hier in einer Sportarena und ihr seid am Rennen. Und euch gucken ganz viele verstorbene Heilige aus der unsichtbaren Welt zu, sagen wir mal so, ich nehme es mal etwas plastisch zu machen, schauen euch zu, der Simson, und der viele, viele Dinge auch erlebt hat, na, auf und runter, aber der wird auch erwähnt zum Beispiel, der schaut euch zu und sagt, macht's nicht wie ich, der ich mir die Haare abschneiden ließ, sondern lasst die leicht umstrickende Sünde ablegen, steht dort. Alles, was uns an diesem Lauf hindert, weglassen und blickt auf Jesus. Ich glaube, es ist Athenizo im Griechischen. Nehmt ihn aufmerksam in den Blick. Seid auf ihn fokussiert. Und wenn ich Ihnen etwas mitgeben kann aus diesen Tagen, ist es dieses. Schauen Sie hin auf Jesus. Das ist das Wichtigste. Das ist das Zentrum. Und es ist auch ein wunderschöner Schluss. Es ist kein Zufall, dass ich über Hebräer heute gelehrt habe. Ich möchte Ihnen gern zum Schluss den Segen zusprechen, des Hebräerbriefschreibers. Was gibt es Schöneres, als diesen Segen zuzusprechen, als Kapitel 13, Vers 20 und 21. Und ich möchte es Ihnen als Gebet zusprechen und vielleicht stehen wir auf dazu. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, er ist der Hirte. Durch was? Durch das Blut eines ewigen Bundes, das ewig währt, kein Provisorium. Er rüste euch aus, und zwar nicht bisschen, sondern völlig, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen guten Appetit.
Von unserer Seite bleibt ein schlichtes, großes Danke für diesen großen Ansporn, auch die Großzügigkeit, dass wir nachhören dürfen, dass wir den Blog benutzen dürfen. Wir danken Ihnen und Ihrer ganzen Familie für diesen Dienst über die Grenzen der vereinbarten Abmachungen hinaus. Wir hätten gern, es wäre angemessen, einen großen Dankkorb zu geben, aber wir wissen, dass Sie mit dem Zug unterwegs sind, deshalb gibt es einen Dankzeichen, so zusammenklappbar in Handtaschenformat, ein großes Zeichen mit dem Wunsch, dass Jesus Sie reich beschenkt und reich auch lohnt. Danke, danke für Ihr Wort, für Ihr Vorbild, für Ihr Mit-uns-Sein, Ihr Gebet. Das dürfen wir mal als Dankzeichen geben. Wie gesagt, es ist zusammenklappbar.
Lieber Haniel, wir haben gedacht, Pädagogik funktioniert ja in der Wiederholung und im Sichtbarmachen. Und deshalb wollen wir auch ein kleines Dankeschön machen. Wir hatten eigentlich geplant, dass das Auto das vielleicht mit transportieren kann, aber ich hoffe, du hast ja 5 starke Jungs, dass da sich immer wieder jemand findet, der es tragen kann. Ah, das ist auch gut. Wir haben dir ein Geschenk gemacht zum Erinnern. Und du hast uns dieses erneuerte Herz ganz arg zu Herzen gelegt und wir wollten das plastisch machen. Und du hast vom Input geredet, was kann reinkommen. Und wir haben versucht, auch einen Input reinzutun, was du uns gegeben hast und den wir dann zurückgeben wollen, dass du weißt, was hat uns bewegt, was haben wir mitnehmen können. Und wir hoffen, du kannst auch das wieder nehmen, um anderen wieder was weiterzugeben von dem, was du gemerkt hast, was bei uns gut ankam. Und dieses Bewahre deine Schaltzentrale, ich finde, das ist so plastisch gewesen, das fand ich ganz gut. Und ich dachte, du hast ja zu deiner Familie auch gesprochen. Vielleicht hilft es auch der Familie, wenn es irgendwo steht, da immer wieder drauf zu schauen und sich daran zu erinnern, auf was es ankommt. Und wir haben noch eine kleine Erweiterung für den Output. Ich habe gehört, du liebst Tomaten und ihr habt eigene und du freust dich um dieses frische Tomaten essen können. Und wir haben gedacht, bei der Hitze ist Schokolade nicht so optimal, deshalb Tomaten. Vielleicht für den Heimweg, dann ist es auch leer und weg nachher. Dann besonderer Kaffee Mokka. Ich glaube, du kennst den Hintergrund, die Geschichte und das ist eine limitierte Geschichte, da gibt es nur 250 Päckchen von dieser Sorte, also auch was ganz Besonderes für zu Hause. Dann, du notierst dir ja ganz viel deine Gedanken, auch da wieder weiter zum Gedanken notieren und drüber sprechen. Und von wem es alles ist und kommt, steht dann in der Karte, die darfst du dann gerne auf der Heimfahrt oder wann auch immer du Zeit und Ruhe findest, mal nochmal zu Gemüte führen. Vielen Dank für deinen Dienst bei uns.
Ja, nochmal, wunderbar, nochmal danke, danke für diese reiche Bibelkurswoche. Es geht weiter jetzt mit Mittagessen für die, die angemeldet sind. Es geht weiter um 16 Uhr mit dem Leben Jesu im Markus-Evangelium und es geht weiter mit einem Missionsvortrag über Mikronesien, Missionsflugdienst in Mikronesien heute Abend um 7:30. mit einem Mann aus Eidlingen, der jetzt für die Mikronesien tätig ist, Matthias Keppler. Der ist hier aufgewachsen. Das freut uns sehr. Wir beten ja auch immer um Arbeiter in die Ernte. Und wenn man dann Leute aus dem eigenen Ort im Missionsfeld sieht, freut es uns. Bis zum Mittagessen. Auch und wer noch nicht.